mach dir nochmal klar, das Schlimmste ist nicht, eine vermeintlich falsche Entscheidung zu treffen. Soll ich gehen? Soll ich bleiben? Soll ich eine Pause machen? Sondern das Schlimmste ist, gar keine Entscheidung zu treffen. Passivität und Untätigkeit sind Gift für unsere Psyche und das macht uns einfach mordsunglücklich. Wir brauchen Selbstwirksamkeit, wir brauchen das Gefühl, dass wir ins Tun kommen. Ich habe das ja eben gerade schon am Beispiel meines Bewerbungsgesprächs genannt. Ich glaube, das war einfach auch so ein Ruck von meiner Psyche. Ach komm, probierst das irgendwie doch mal. Aber eigentlich habe ich dadurch halt gemerkt, nee, es bringt mich nur noch näher dahin, dass ich sage, ich möchte eigentlich was anderes machen. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall klar machen. Versucht ins Tun zu kommen, auch wenn das so ein bisschen Trial and Error ist. Aber dadurch findet ihr einfach besser heraus, wo zieht es mich am Ende eigentlich wirklich hin und was erfüllt mich? Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, in dem ich über mentale Gesundheit im Job spreche. Das heutige Thema ist ein Community-Wunsch und da gehe ich natürlich immer gerne drauf ein. Also an der Stelle auch nochmal die Aufforderung, schickt mir immer gerne eure Themenwünsche über LinkedIn oder Instagram. Aber nun zurück zum Thema, worum geht's heute? Es ist das Thema, wann ist es eigentlich Zeit, etwas zu verändern? Soll ich gehen oder soll ich in meinem Job bleiben? Kann ich irgendwo vielleicht etwas anders machen? Und es wird eine Folge mit sehr vielen persönlichen Beispielen von mir, was ich, glaube ich, so in diesem Umfang noch nie irgendwo so geteilt habe. Aber auch ganz vielen, ja, so Impulsen und Fragen und auch konkreten Übungen, die man machen kann oder Fragen, die man sich stellen kann, um herauszufinden, ob das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner ist. Aber auch eben, um zu reflektieren, was einem vielleicht im Job wirklich wichtig ist, wo man gerade steht und auch deswegen wirklich für diejenigen hier, die vielleicht keine Wechselabsichten haben, ne, und die einfach nur eine Bestandsaufnahme machen wollen, für die ist diese Folge auf jeden Fall auch etwas. Um mal zu zeigen, wie es eigentlich um die Wechselabsichten der Deutschen bestellt ist, würde ich euch gerne mal ein paar Zahlen nennen. Und zwar gab es Anfang diesen Jahres eine von Forsa durchgeführte Befragung mit über 3000 Arbeitnehmenden. Und da haben 36%, also über ein Drittel, angegeben, dass sie überlegen, dieses Jahr ihren Job zu wechseln. Ganz besonders viel war das unter der Gen Z der Fall, also den jungen Arbeitnehmenden. Da waren es 48%. Unter den Millennials haben 44% diese Absichten. Unter der Gen X sind es 32% und bei den Boomern nur 15%. Also es gibt ein ganz deutliches Gefälle, je nachdem, in welcher Altersgruppe man ist, ob man den Job wechseln möchte oder nicht. Die Gründe, die dafür angegeben werden, dass Menschen wechseln wollen, sind vor allen Dingen ein niedriges Gehalt, zu viel Stress, ja, da sind wir auf jeden Fall hier in diesem Podcast richtig, Unzufriedenheiten mit der direkten Führungskraft und fehlende Aufstiegschancen. Und das, was die Menschen sich wünschen, durch einen Wechsel zu erreichen oder was ihnen wichtig ist, wenn sie den Arbeitgeber wechseln, ist zum einen die Jobsicherheit. Das geben 69% an. Das ist ihnen also sehr, sehr wichtig. Dann haben wir das Gehalt. 65% sagen, das ist ihnen sehr wichtig. Ein gutes Führungsverhalten und Flexibilität. Also das scheinen so, ich nenne sie mal Hygienefaktoren zu sein, die für die Menschen sehr wichtig sind, wenn sie ihren Job tatsächlich wechseln wollen. Und ich finde, das passt zu einer ganz wichtigen Sache, die ich zum Einstieg unbedingt betonen möchte und die wir unbedingt anerkennen sollten, nämlich Bedürfnisse können sich über Lebensphasen hinweg verändern. Ne? Oft gibt es ja so Bedürfnisse, die wir an unseren Job haben, die vielleicht erstmal so ein leises, kleines Pflänzchen sind, die in uns so hochwachsen und irgendwann juckt das aber ziemlich doll, sodass wir sie nicht mehr ignorieren können. Es ist ja manchmal auch so, dass uns vielleicht früher, keine Ahnung, Flexibilität super wichtig war. Oder Jobsicherheit und heute vielleicht eher das Gehalt wichtig ist oder andersrum. Früher war uns das Gehalt wichtig und heute ist uns vielleicht Flexibilität wichtig. Diese Dinge können sich verändern und das ist total okay. Und Wir haben, glaube ich, immer noch auch von früheren Generationen so diese Vorstellung, dass wenn man einmal im Job ist, da irgendwie für immer bleibt. Aber das ist ja heute überhaupt nicht mehr so, zumal auch ganz viele Jobbeschreibungen sich sehr stark verändern und auch die Skills und Fähigkeiten, die Anforderungen, die an bestimmte Rollen und Jobs gelten, sich ja auch ständig verändern und dementsprechend es auch viel mehr zum Status quo geworden ist, dass man den Job einfach häufig auch wechselt. Ne? Das gehört total dazu und das ist erstmal gar nichts Ungewöhnliches. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf können wir uns also erstmal überlegen, was habe ich eigentlich an meinem aktuellen Job und welche Bedürfnisse von mir erfüllt der eigentlich? Also Beispiel von einer Freundin von mir, die sagt, den Job, den ich jetzt habe, ich sehe kaum einen anderen Arbeitgeber, wo das so gut mit meinem Familienleben vereinbar wäre. Oder ein anderes Beispiel, ganz typisch auch, es gibt vielleicht keinen anderen Job, wo ich sehe, dass ich da so ein tolles Kollegium oder so ein tolles Team habe. Natürlich wissen wir nie so genau, wie es bei einem anderen Arbeitgeber ist, aber da gibt es vielleicht schon auch Faktoren, wo wir sagen, hey, das ist mir hier einfach besonders wichtig und das erfüllt einfach einen Teil meiner Werte und dem, was mir in meinem Alltag gerade wichtig ist. An dieser Stelle weise ich auch nochmal darauf hin, dass ich ja schon mal eine Folge zu Werten aufgenommen habe und zwar in der Folge über Work-Life-Balance, die auch unglaublich beliebt ist. Also hört da auch gerne nochmal rein, um euch nochmal klar zu machen, wie werden eigentlich meine Werte in meinem Alltag gelebt und wo spiegeln die sich wieder. So, und wenn wir uns jetzt über diese Werte bewusst sind, dann können wir uns natürlich auch die Frage stellen, wechsle ich meinen Arbeitgeber, weil es vielleicht noch besser zu meinen Werten passt oder weil vielleicht bestimmte Aspekte meiner Werte da besonders aufgegriffen werden. Also zum Beispiel, wenn Nachhaltigkeit ein großer Wert von mir ist, möchte ich vielleicht zu einem Arbeitgeber wechseln, wo das Produkt irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat und sich das einfach deswegen für mich sinnhafter anfühlt. Oder ne, wechsle ich zu einem Arbeitgeber, weil ich vielleicht mehr Flexibilität habe, um eben Familienzeit zu ermöglichen. Ne? Was es natürlich auch gibt und auch ein häufiges Thema ist, ist der Wechsel von einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit. Da muss man immer die Werte abwägen zwischen, wie sehr ist mir Freiheit wichtig und wie sehr ist mir vielleicht auch Sicherheit wichtig. Ne? Da habe ich zum Beispiel für mich festgestellt, für diejenigen von euch, die diese Folge zu Work-Life-Balance und den Werten gehört haben, dass mir Freiheit enorm wichtig ist und das für mich viel größer wiegt als Sicherheit. Das heißt nicht, dass mir Sicherheit unwichtig ist, aber es hat einfach mehr Gewicht in meinem Leben. Ne? Und deswegen sollten wir uns darüber erstmal im Klaren sein, was da eigentlich so für uns im Alltag wirklich eine Rolle spielt. Also diese Werte-Hygiene-Faktoren. In der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mich gefragt, gibt es wirklich eine Daumenregel, wann man gehen sollte? So, und meine Antwort ist eindeutig nein, weil es dafür einfach viel zu komplex ist. Aber mir fiel wieder eine Aussage ein, die mal jemand zu mir gesagt hat. Nämlich hat die Person gesagt, nach 3 Jahren kann, nach 5 Jahren sollte und nach 7 Jahren muss man gehen, um einfach mal was Neues zu sehen. Fand ich eine interessante Daumenregel, ist überhaupt nicht fundiert oder so, aber es hat mir damals total zu denken gegeben, weil da war ich gerade 5 Jahre bei einem Arbeitgeber und habe irgendwie gemerkt, ja stimmt, irgendwie habe ich mich hier so eingemuckelt, so eingenistet. Also ich bin hier so total in meinen Abläufen, ich weiß, wie der Hase läuft, ich habe hier das Team und ich kenne einfach diese Organisation sehr gut inzwischen. Aber vieles passiert vielleicht auch so aus einer Gewohnheit heraus und gar nicht mehr, weil es mich wirklich weiterbringt. Und dafür empfehle ich mal eine sogenannte 3-Säulen-Analyse zu machen. Also die 3 Säulen sind Zufriedenheit, die 2. ist Entwicklung und die 3. ist das Umfeld. Und das kann man machen, zum Beispiel, indem man sich einfach mal auf dem Zettel so 3 Gläser zeichnet und einfach schaut, hey, wie voll ist sozusagen mein Glas im Moment im Hinblick auf Zufriedenheit? Wie sehr ist das gerade erfüllt? Wie sehr spüre ich das in meinem Job? Wie voll ist mein Glas in Bezug auf meine persönliche berufliche Weiterentwicklung? Und wie voll ist das Glas in Bezug auf mein Umfeld? Ne? Also das Team, wie sehr hänge ich an den Menschen oder vielleicht auch an den Bedingungen, die mir mein Arbeitgeber einfach ermöglicht? Ne? Wie wieder zum Beispiel beim Thema Flexibilität. Das heißt, da könnt ihr auch sehen, hey, was ist denn aktuell besonders ausgeprägt? Könnt ihr tatsächlich auch in Real Life machen mit echten Gläsern und die irgendwie mit Wasser füllen oder so, ne, wenn sie ein bisschen interaktiver sein soll. Aber das finde ich schon mal gut, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Wichtig, wenn du das machst, mach das auf keinen Fall an einem schlechten Tag, wo du sowieso gerade total den Frust hast und es dir nicht gut geht oder irgendwas vorgefallen ist bei der Arbeit, sondern mach dir an einem guten oder zumindest ganz durchschnittlichen Tag Gedanken darüber. Sonst macht man diese Analyse aus dem Affekt heraus und das ist überhaupt nicht zielführend, ne? Weil das geht am Ende nie gut aus. Das soll natürlich schon aus einem Stadium gemacht werden, wo du auch relativ in Ruhe auf diese Themen blicken kannst. So, und dann kannst du auch mal schauen, was müsste denn eigentlich passieren, damit vielleicht einzelne von diesen Gläsern voller sind? Ne? Oder was ist mir da vielleicht gerade besonders wichtig? Ich habe eben gerade schon das Beispiel genannt. Ich hatte mich gefühlt so eingemuckelt in meinem Job, aber ich hatte das Gefühl, da passiert eigentlich nicht so viel Entwicklung oder ich werde nicht so viel entwickelt. Und das hat mir da irgendwie auch gefehlt. Ne? Und sich darüber erstmal klar zu machen. Manche Menschen sagen vielleicht auch, nö, das ist gar nicht das, worum es mir geht. Das kann meinetwegen auch relativ niedrig ausgeprägt sein. Mir ist es eher wichtig, dass ich ein richtig gutes, cooles Team habe. Und das spüre ich in meinem aktuellen Job nicht. Vielleicht, weil es Kürzungen gab, weil viele Menschen gegangen sind und da gerade ganz viel Umbruch ist. Ne? Also diese Analyse kann dir dabei helfen, mal so einen Status quo zu bekommen. Und dann kannst du dir überlegen, wo habe ich denn da einen Veränderungsspielraum schon mal überhaupt innerhalb meines Jobs, ne? Weil nicht immer bedeutet ja diese Frage, soll ich gehen oder bleiben, ich muss sofort zu einem anderen Arbeitgeber, sondern vielleicht gibt es auch Möglichkeiten innerhalb deines aktuellen Arbeitgebers, wo du vielleicht ja auch Dinge hast, die dir wirklich gut tun, die dir gefallen, die aber noch ausbaufähig sind und Potenzial haben. Also auch da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du eine Abteilung wechseln kannst oder dass du vielleicht Zeit für bestimmte Projekte bekommst, um dich weiterzuentwickeln in einem Thema oder einem Bereich. Ne? Auch da unbedingt immer darüber sprechen. Die Menschen können einem das nicht von der Nase ablesen und manchmal kann das auch schwierig sein, weil man so das Gefühl hat, man fordert da was ein, aber am Ende natürlich muss man auch irgendwie selber dafür sorgen, das anzustoßen und das nach außen wirklich zu kommunizieren. Weil wenn das nicht sichtbar ist, wenn das nicht hörbar ist, dann kann die beste Führungskraft davon einfach nichts wissen und dich auch nicht berücksichtigen, wenn es vielleicht um Veränderungen thematisch oder personell im Team geht, um dich dann eventuell auch da einzusetzen, was dir wichtig ist oder auch mal etwas in Aussicht zu stellen. Ne? Wenn die vielleicht weiß, ach ja, da passiert was hier strukturell im Unternehmen, wir bauen ein bisschen um, da könnte ich dich einbringen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, also dir diese Möglichkeit auch zu geben, das wirklich offen nach außen zu kommunizieren. Eine andere Frage, die du dir da stellen kannst, ist, das ist jetzt ein bisschen radikal, was müsste denn passieren, damit ich morgen gehe? Wie müssten diese Gläser aus meiner Drei-Säulen-Analyse Zufriedenheit, Entwicklung und Umfeld aussehen, damit ich sage, das ist kein Zustand, hier möchte ich so nicht bleiben? Oder auch auf der anderen Seite, was müsste denn passieren, damit ich auf jeden Fall ein Jahr lang noch bleibe? Wie müssten diese Gläser dann aussehen? Und daran erkennst du, okay, meine Zufriedenheit, meine persönliche und berufliche Entwicklung und auch mein Umfeld spielt zu diesen Anteilen eine Rolle in meinem Leben. Und so ist mein Idealszenario, so ist mein Soll-Case sozusagen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal ein persönliches Beispiel zum Thema Zufriedenheit nennen. Und es ist ein großes Learning, was mich wirklich viele Jahre gekostet hat, bis ich das überhaupt erkannt habe. Nämlich, nur weil man etwas gut kann, heißt das noch lange nicht, dass man es auch immer gerne macht. Ne? Mein Beispiel, ich arbeite sehr, sehr strukturiert und es geht mir relativ leicht von der Hand. Ne? Also es ist einfach etwas, das liegt mir. Und als ich so Werkstudentin war, wurde ich oft natürlich mit Aufgaben betraut, wo es um Strukturierung, um Ordnung, um Sortierung ging, ne, weil ich es einfach gut konnte. Und damals wurde ich mal so ins Archiv geschickt zum Aufräumen und musste da einfach so Akten sortieren. So, ja, habe ich gemacht, habe ich auch gut gemacht, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das die ganze Zeit machen will und dass ich es wirklich gerne mache, weil viele andere Tätigkeiten, die wirklich richtig cool waren und die vielleicht andere Werkstudierenden bekommen haben, wurden dann eben, ne, an andere Leute gegeben und eben nicht an mich, was dazu geführt hat, dass ich natürlich mich in einem bestimmten Bereich auch einfach nicht entwickeln konnte. Ne? Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, da war ich Werkstudentin, da ist man natürlich auch einfach da für die Dinge, die einfach weggeschafft werden müssen. Aber es ist trotzdem ein Sinnbild dafür, dass manchmal, weil wir Dinge besonders gut können, es uns hemmen kann, eine Entwicklung zu machen oder entwickelt und gefördert zu werden. Also das sollten wir unbedingt berücksichtigen bei diesem Thema Zufriedenheit. Mache ich die Dinge, weil ich sie einfach nur gut kann, oder machen die mich wirklich glücklich und zufrieden? Ne? Werde ich da auch ausreichend gefordert und gefördert? An meinem persönlichen Beispiel ist das auch auf heute immer noch so übersetzt. Ne? Ich kann immer noch Dinge wirklich sehr gut strukturieren und verwalten und organisieren. Aber was mir schwieriger fällt, sind zum Beispiel strategische Überlegungen zu treffen. Ne? Darin wurde ich wenig entwickelt und darin würde ich gerne entwickelt werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde, soll ich gehen, soll ich bleiben? Dann müsste ich auch schauen, wenn ich zu einem anderen Arbeitgeber gehe, würde ich versuchen, mir eine Führungskraft und ein Umfeld zu suchen, die genau das auch tun. Also mich gerade in diesem strategischen Denken nochmal besonders fördern und fordern, weil es mir dann wichtig wäre, das einfach besser zu lernen. Vielleicht nochmal ein Beispiel zu dem, was ich da gerade beschrieben habe mit dem, hey, Ordnungsstruktur und einfach Dinge erledigen, operativ erledigen versus strategisches Denken ausbilden. Es ist jetzt ein Beispiel, das ist sehr analog. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass eine Person im Einzelhandel im Verkauf steht. Ne? Die verkauft einfach Dinge im Laden. Ne? Die ist also sozusagen eine ausführende Kraft und ist einfach operativ tätig. Ne? Und wenn es jetzt darum geht, dass die Person sagt, hey, ich würde gerne einfach dieses strategische Denken besser lernen, dann würde sie vielleicht eher gucken, hey, wie kann ich denn verschiedene Kundengruppen besser erreichen? Oder wie kann ich das Schaufenster anders dekorieren und Kunden unterschiedlich ansprechen? Also es ist ja sozusagen Teil der Verkaufsstrategie, aber es ist nicht unbedingt Teil des direkten Jobs, einfach Dinge zu verkaufen. Und das wäre so etwas, wo ich sagen würde, ja, das wäre einfach eine coole Weiterentwicklung, um das Gesamtkonzept besser zu verstehen. Wie funktioniert Verkaufen? Wie gesagt, ist jetzt ein sehr einfaches und analoges Beispiel. Aber damit will ich sagen, es nützt uns häufig was, auch mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen und zu gucken, nicht nur, was kann ich wirklich gut und wofür werde ich hier eingesetzt, sondern was könnte meine Tätigkeit auch bereichern, damit ich sie noch besser ausführen kann oder sie mich mal etwas auch fordert und mich etwas auch weiterbringt in meinem Gesamtfähigkeiten-Set. So, und das war mir nochmal sehr wichtig zu sagen zum Thema Zufriedenheit, ne, was kann ich gut versus was möchte ich vielleicht auch machen und auch Entwicklung. Ne, da kann das durchaus mit reinspielen, sich zu überlegen, nicht nur, was kann ich noch besser machen, sondern wo kann ich vielleicht auch Themen finden und Fähigkeiten, die ich gerne weiterentwickeln möchte. Übrigens auch, wenn du jetzt sagst, hey, diese Drei-Säulen-Analyse ist für mich erstmal zu groß und da weiß ich noch gar nicht so richtig, wo ich da eigentlich stehe, kannst du auch, das ist ein super cooles Tool, mal eine sogenannte Energiebuchhaltung machen. Du kannst eine Woche lang notieren, was dir im Job Energie gibt, was dich auflädt, was wirklich Tankstellen für dich sind und auch aufschreiben, was dir Energie raubt. Was sind die Dinge, die dich richtig aussaugen, die dich anstrengen, wo du immer wieder sagst, boah, das ist so nervig, ich habe da echt keine Lust drauf. Oder Tätigkeiten, die du irgendwie nicht magst oder Menschen, mit denen du immer wieder zu tun hast. Also einfach mal alles aufschreiben, ne? Um auch mal ein Bild dafür zu bekommen, was steht denn da eigentlich? Nicht nur quantitativ, also meinetwegen auf der grünen, guten Energiegeberseite stehen 3 Dinge und auf der roten Seite stehen, keine Ahnung, 5 Dinge, sondern oft hat das ja auch inhaltlich eine bestimmte Gewichtung. Also wenn uns zum Beispiel das Team extrem wichtig ist und wir ein tolles Team haben, dann gewichtet das vielleicht viel mehr auf der grünen Seite, auch wenn es vielleicht nur ein Punkt in der ganzen Liste ist. Und auch hier nochmal mein Hinweis. Viele Dinge und auch gerade Energieräuber sind oft zu einem gewissen Grad jedenfalls veränderbar. Und das können wir wirklich nur anstoßen, indem wir reden und in den Dialog gehen. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber es gibt uns einfach auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich sorge hier für mich und ich setze mich dafür ein, dass ich in meinem Job ein zufriedenes und gutes Umfeld finde, was wirklich mir taugt und womit ich glücklich bin. Und oft ist es wirklich möglich, sich aktiv einzubringen und auch Schwerpunkte bei der Arbeit zu verändern. Das bedeutet oft auch, dass man sich überlegen muss, welche Aufgaben und Projekte depriorisiere ich und was möchte ich natürlich auch mehr machen an der anderen Stelle, weil einfach nur noch mehr drauf zu häufen, wissen wir, das führt langfristig einfach nur zu ganz viel Stress und totaler Erschöpfung. Aber was ihr auf jeden Fall machen könnt, euch wirklich mal genau zu überlegen, was sind die Fähigkeiten, die ich ausbauen möchte. Zum Beispiel, ich möchte KI-Tools besser kennen und anwenden lernen, um eben bestimmte Projekte im Team dadurch bereichern zu können oder das Fähigkeitenspektrum des Teams auch zu erweitern, ne, weil das vielleicht auch uns attraktiver macht als Team, um auf bestimmte Projekte gesetzt zu werden. Oder ich möchte eine interne Weiterbildung dadurch anbieten können, ne, um mein Wissen dann weiterzugeben. Man muss, wenn man diese Dinge kommuniziert, was man vielleicht gerne verändern möchte, auch immer so ein Case machen, ne? Also darlegen, warum macht das Sinn, jetzt da rein zu investieren, dass ich mich hier in meinem Fähigkeitenspektrum umentwickeln kann oder etwas anders machen kann, als wir es bisher gemacht haben. Oder auch übrigens ein häufiger Fall, viele Leute sagen, ich möchte einfach meine Arbeitszeit reduzieren, um wenigstens einen Tag in der Woche selbstständig zu arbeiten. Habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe 80% angestellt gearbeitet in einem Job. Da war ich Führungskraft und es ist wirklich wunderbar möglich gewesen, dass das zu vereinen war mit ein bisschen Selbstständigkeit nebenher. Man sagt ja ganz oft, oh, Führung in Teilzeit geht nicht. Ne? Aber das ging wirklich total gut. Also wenn ihr auch dazu noch mehr Infos wollt, wie genau das funktioniert hat, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben und dann gehe ich auf das Thema hier in einer gesonderten Folge auch nochmal tiefer ein. Und ein weiteres Tool, das ich euch auch noch gerne mitgeben möchte, ist Zukunftsszenarien sich mal auszumalen. Nicht nur einfach als Brainstorming, sondern ganz klar strukturiert in, was ist der Best Case, der mir in meinem aktuellen Job passieren kann? Also wenn sich Dinge genauso entwickeln, wie ich mir das wünsche, wie ich mir das vorstelle. Was ist der Worst Case? Natürlich auch. Was passiert, wenn hier alles den Bach runtergeht? Wie könnten sich die Dinge dann entwickeln? Was wäre so schlimmstes Szenario und schlimmstes Bild, was ich da vor Augen habe? Und auch, und das vergessen viele, was ist eigentlich der wahrscheinlichste Case? Ne? Wenn die Dinge einfach so bleiben, wie sie sind, wie entwickeln sie sich dann weiter? Und dann kannst du dir auch überlegen, wo wären denn so Wegpunkte, an denen ich merken würde, hey, hier verändert sich was zum Positiven Richtung Best Case oder hier bleibt eigentlich alles relativ ähnlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es auch so bleibt. Und auch woran würde ich merken, dass hier sich Dinge wirklich gerade eher verschlechtern und ich aufmerksam dafür sein sollte, um vielleicht frühzeitig auch die Reißleine zu ziehen. Ja, also ein Beispiel, ich bin vielleicht in meinem Job und ich habe faktisch keine Aufstiegschancen. Mir ist es aber total wichtig, eine Führungskarriere zu machen. Zum Beispiel, weiß nicht, bin ich im öffentlichen Dienst tätig und da gibt es vielleicht wenig Aufstiegschancen. Und wenn dann auch absehbar ist oder relativ klar ist, hey, hier werden auch die wenigen Stellen, die es gibt, ne, gibt es zum Beispiel in Kliniken sehr oft, ne, man ist mal beispielsweise Oberarzt und es gibt nur ganz wenig Stellen als leitender Oberarzt, die werden einfach nicht frei, dann sehe ich auch, hey, wenn sich die Dinge jetzt einfach so weiterentwickeln, dann wüsste ich irgendwie nach so und so vielen Monaten, hier passiert jetzt einfach nicht mehr viel. Ne? Und es hilft einem nochmal Klarheit darüber zu bekommen, von dem, was ist mir eigentlich wichtig aus der Drei-Säulen-Analyse, ne? Zufriedenheit, Entwicklung und Umfeld. Und woran würde ich das merken, wie sich diese drei Säulen entwickeln im Best Case, im Worst Case und im wahrscheinlichsten Case? Um so diese Frühwarnzeichen, nenne ich sie jetzt mal, auch wirklich frühzeitig zu erkennen und wahrzunehmen von, ich habe mir hier vor 3 Monaten Gedanken darüber gemacht und jetzt sind die Dinge immer noch so. Vielleicht ist das doch jetzt nochmal ein Stupser, dass ich mich doch umsehen sollte oder jetzt wirklich dieser finale Punkt gekommen ist, wo ich sage, nee, eigentlich möchte ich hier nicht bleiben. Da möchte ich gerne auch noch eine wichtige Sache sagen zum Thema Führungskarriere und Fachkarriere, weil ich jetzt gerade das Beispiel mit der Führungskarriere genannt habe. Man muss sich nicht immer vertikal entwickeln, sprich in die Führung zu gehen. Das ist oft von der Gesellschaft irgendwie so vorgesehen und irgendwie so eine Annahme, dass man einfach immer höher steigt. Aber das ist heute überhaupt nicht mehr so tragbar und auch nicht unbedingt relevant. Viele Menschen wollen auch tatsächlich gar keine Führungskraft werden, weil die einfach sagen, hey, die Aufgaben, die damit einhergehen, die sind für mich überhaupt nicht attraktiv. Die Verantwortung will ich auch gar nicht haben. Das heißt, auch horizontale Karrieren, also eine Fachkarriere, ist total okay und super cool. Also eine Vertiefung in ein Fachgebiet ist was total Wertvolles, gerade wenn es darum geht, bestimmte Fähigkeiten aktuell noch mal mehr auszubauen, weil die Arbeitswelt sich gerade sehr stark dahin entwickelt, dass eher Fähigkeiten als bestimmte Positionen relevant sind. Es geht eher darum, dass man wirklich ein großes Spektrum an bestimmten Fähigkeiten hat, die sehr gefragt sind und damit eingesetzt werden kann. Da ist es nicht mehr so wichtig, was genau du studiert hast oder welche Position du eigentlich hast, sondern dass du das, was du kannst, was deine Fähigkeiten sind, wirklich richtig gut beherrscht und einbringen kannst. Es gibt zum Beispiel bei Google Fachkarrieren und Führungskarrieren und da gibt es keinerlei Nachteile auch im Gehalt. Viele glauben ja immer, dass nur mit Führungskarrieren man irgendwie im Gehalt massiv aufsteigen könnte. Und in manchen Branchen ist das auch so, aber es gibt tatsächlich auch Unternehmen, da wird das sehr gleich behandelt und dementsprechend hat man auch da finanziell jetzt keine größeren Nachteile. Also es ist total okay, keine vertikale Karriere haben zu wollen, sondern sich horizontal zu entwickeln und einfach richtig viel besser noch in dem zu werden, was man schon macht. In diesem Kontext kann man sich auch die Frage stellen, wie viel meiner Arbeit ist auch Teil meiner Identität, weil Arbeit immer ein Teil der Identität ist. Und es deswegen auch manchmal heißen kann, hey, wenn ich jetzt keine Führungskarriere angehe und eine Fachkarriere stattdessen angehen möchte, kann das auch heißen, dass das etwas mit der eigenen Identität macht, weil vielleicht andere Menschen um einen herum die gesellschaftlichen Erwartungen das so für einen vorgesehen hat. Und das kann durchaus auch mal Angst machen, das loszulassen und für sich rauszufinden. Aber man merkt dann oft, eigentlich fühle ich mich damit gar nicht so wohl, mich treibt es eigentlich in eine andere Richtung. Und übrigens, das ist auch ein ganz großes Thema, dieses Identitätsthema, wenn wir unseren Job verlassen. Weil nicht immer haben wir ja schon einen nächsten Job, sondern haben manchmal auch einfach eine Zeit, wo wir sagen, okay, wir verlassen einen Arbeitgeber und sind dann einfach erstmal in einer Pausenzeit, um uns neu zu orientieren, um einen neuen Job zu finden. Oder es kann ja auch sein, dass wir gekündigt wurden. Und diese Zeit ist oft extrem aufwühlend, weil man sich durch Arbeit, auch durch die gesellschaftlichen Konventionen, ja oft wertvoller fühlt. Also ganz viel ist ja verankert in unserer Gesellschaft. Du musst arbeiten, um wertvoll zu sein. Und sich davon erstmal zu lösen und das auch als ein Teil des Entwicklungsprozesses zu sehen, ist auch ein ganz großer Schritt. Und wenn man jetzt wirklich ohne direkten Übergang diese Pause hat, dann sollte man diese Zeit, glaube ich, mehr als eine Zeit der persönlichen Reifung sehen. Es kann durchaus sein, dass sich das manchmal anfühlt wie so ein Trauerprozess, dass man manchmal denkt, ach ne, es war doch irgendwie doch alles viel schöner damals und so und ich habe das irgendwie, ich bereue das vielleicht, dass ich gegangen bin, weil man erstmal vor dieser großen Leere steht und sich auch nicht mehr so ablenken kann von Themen, die man vorher vielleicht durch Arbeit einfach auch so ein bisschen wegschieben konnte, weil man ja einfach beschäftigt war. Und in dieser Zeit sollte man unbedingt darauf achten, dass man viel mit Menschen spricht und auch seine Gedanken einfach offen teilt und sich bloß nicht zurückzieht und vor allen Dingen ganz viel sich auch eine Tagesstruktur gibt, weil Arbeit gibt uns einfach eine Tagesstruktur. Da sind wir wieder beim Thema mentale Gesundheit und es hilft den allermeisten Menschen, wenn sie eine klare Tagesstruktur haben, klare Aufsteh- und Zu-Bett-Gehzeiten, ganz klare Zeiten, wo sie bestimmte Dinge am Tag erledigen, einfach um sich nicht schlechter zu fühlen und potenziell in so eine depressive Spirale reinzukommen. Also in dieser Phase ganz wichtig, unbedingt Tagesstruktur erhalten und mit Menschen in Kontakt bleiben. Es gab so eine Zeit in meinem Leben, als ich wegen eines Umzugs nach Berlin aufgehört hatte mit meinen vorherigen Tätigkeiten. Da war ich in der Wissenschaft und als Psychotherapeutin tätig und ich stand wirklich so komplett vor dem Nichts. Ich bin in eine neue Stadt gekommen, das war zu Covid-Zeiten 2020 im Winter in Berlin. Es waren einfach die schlechtesten Voraussetzungen, um in eine neue Stadt zu ziehen. Ich hatte keinen Job, ich hatte keine sozialen Kontakte. Es war Covid, das heißt, man konnte nichts unternehmen, also auch gar keine Möglichkeiten, irgendwie Kontakte zu knüpfen. Und ich wusste, ich möchte irgendwie was anderes jetzt machen. Und in dieser Zeit habe ich tatsächlich die Vorteile des Internets genutzt und einfach über soziale Medien ganz viele Leute angefunkt, die ich einfach cool fand, wo ich sage, hey, die hat einen super coolen Werdegang, die hat ein cooles Profil irgendwie. Spricht mich so ihr Fähigkeiten-Mix und ihre Themen an. Und ich habe die einfach angeschrieben und gesagt, hey, hast du mal Bock auf ein Coffee-Date? Und dann haben wir uns einfach virtuell getroffen. Und diese Menschen übrigens sind bis heute einige meiner engsten Kolleginnen und auch Mentorinnen geworden. Also das hat wirklich sich total ausgezahlt. Und was für mich damals eine große Schwierigkeit war, es gab meinen heutigen Job mit diesem Profil so einfach nicht. Also ich bin ja eigentlich gelernt Psychotherapeutin und Wissenschaftlerin. Das heißt, für mich ist der Weg gesellschaftlich vorgesehen, ich bin Psychotherapeutin in einer Praxis oder ich forsche und lehre an der Uni und mache eine Wissenschaftskarriere. Das, was ich heute tue, dass ich mit Unternehmen arbeite, dass ich Prävention mache, mentale Gesundheit als Psychotherapeutin mit dieser Qualifikation, es ist total ungewöhnlich. Es gibt ganz wenige Menschen nur in Deutschland, die tatsächlich diesen klinisch-psychotherapeutischen Weg eingeschlagen haben und dann in die Privatwirtschaft gegangen sind. Und das war für mich total schwierig damals, weil ich immer wusste, ich möchte etwas anders machen. Ich möchte in die Prävention gehen. Ich habe gesehen, wie sehr die Leute leiden, wie sie bei mir als KlientInnen waren und einfach auch wirklich Schwierigkeiten mit dem Arbeitsplatz hatten, unglaublich viel Stress hatten. Und ich wusste, ich möchte etwas in diese Richtung Prävention und Arbeit machen, aber es gab einfach keine Vorbilder. Und heute sehe ich das ein bisschen anders. Also nicht, obwohl es keine Vorbilder gab, sondern gerade weil es noch kein Profil, keine Vorbilder in diesem Bereich gab, war es einfach eine unglaubliche Chance. Und ich bin ganz stark meiner Intuition damals gefolgt, dass ich wusste, ich mache einfach jetzt immer mehr von den Dingen, den Projekten, den Gesprächen, die mir irgendwie intrinsisch Freude machen und nicht das, was irgendwie jemand für mich vorgesehen hat. Ich war auch ganz kurz rückfällig tatsächlich. Und zwar hatte ich mich damals für so eine Leitungsfunktion beworben in einem psychotherapeutischen Kontext. Muss ich jetzt gerade nicht genauer drauf eingehen. Aber ich habe dann gemerkt, so vielleicht ist es doch gut, doch wieder eher so in der klinisch-therapeutischen Richtung zu machen und wieder mit KlientInnen zu arbeiten, aber eben mit diesem Zusatz der Leitungsfunktion. Und habe aber während des Bewerbungsgesprächs und des ganzen Prozesses irgendwie gemerkt, nee, also irgendwie ruder ich jetzt, glaube ich, nur so aus so einer Angst zurück und aus so einer Unsicherheit, aber eigentlich, das begeistert mich einfach nicht so richtig. Also Marie Kondo würde jetzt sagen, it doesn't spark joy. Es glitzert einfach nicht, es funkelt einfach nicht für mich. Und das war für mich auch nochmal ein total gutes Learning, dann zu merken, hey, natürlich kann ich mich in dieser Phase auch nochmal für so eher klassisch vorgesehene Jobs bewerben, aber eigentlich macht mich das überhaupt nicht glücklich und eigentlich hoffe ich schon fast, dass sie mir absagen, damit das nicht zustande kommt. Und das ist ja dann wirklich ein sehr eindeutiges Zeichen. Also ihr Lieben, habt wirklich den Mut, den Weg zu gehen, den die Gesellschaft vielleicht nicht für euch vorgesehen und vorgegeben hat und habt auch tiefen Vertrauen in eure Intuition an der Stelle. Sowieso vielleicht auch da nochmal ein kleiner Schwenk in ein paar Zahlen. Es gab jetzt vor kurzem den Future of Jobs Report und daran wurde festgehalten, dass bis 2030 170 Millionen neue Jobs entstehen sollen und zwar ganz viele Jobs, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass die dann existieren werden. Also vor allen Dingen natürlich im Bereich KI und Daten. Aber ich finde das total spannend, weil wir uns einfach nochmal klar machen müssen, so viel von dem, wie sich der Jobmarkt entwickelt, wissen wir eigentlich gar nicht. Und das ist uns noch total unbekannt, welche neuen Jobs und Rollen da entstehen werden. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, das interessiert mich, irgendwie es zieht mich an, ne? Das ist so etwas, was mich irgendwie intrinsisch packt, dann sollte man dem auch nachgehen tatsächlich, ne? Und auch sich vielleicht auch nochmal strategisch überlegen, welche Jobs sind eigentlich zukunftsfähig und sehr gefragt. Also neben der Intuition kann man das ja auch sehr taktisch machen, ne? Besonders gefragt sind KI-SpezialistInnen zum Beispiel, ne? Oder DatenanalystInnen, also gerade wenn man in diesen Future of Jobs Report vom World Economic Forum reinguckt, da ist das ein sehr schön auch als Grafik aufgezeigt. Also alles, was zum Beispiel wegfallen wird, auch noch vielleicht spannend, sind ganz viele Tätigkeiten, wo viel manuell gemacht wird. Also administrative Tätigkeiten, Banktätigkeiten, Grafikdesigner zum Beispiel. Das wird einfach immer weniger werden, weil das mehr und mehr durch KI gemacht wird. Das heißt, auch da könnt ihr natürlich schauen, was ist denn vielleicht auch etwas, was wirklich klug ist zu tun, aber eben immer mit diesem Zusatz, das macht mir auch wirklich Freude, weil irgendwas zu machen, nur weil es irgendwie cool ist und strategisch Sinn macht, das hält man nicht lange durch, dann ist die nächste Unzufriedenheit eigentlich vorprogrammiert. Und auch um euch zu beruhigen an dieser Stelle, Aufgaben und Tätigkeiten mit ständig wechselnden Anforderungen und vielen sozialen Interaktionen werden uns immer erhalten bleiben. Also es sind vor allen Dingen menschennahe Berufe, wie zum Beispiel SozialarbeiterInnen oder ÄrztInnen. Das ist einfach etwas, das wird nur ganz bedingt durch KI vielleicht bereichert, aber nicht vollständig ersetzt. Und da habe ich übrigens auch in meinem Buch ein Kapitel drüber geschrieben, über KI und die Veränderungen, die dadurch entstehen und die Auswirkungen auch auf unsere mentale Gesundheit. Also da könnt ihr auch gerne nochmal in mein Buch für etwas nähere Infos zu reinschauen. Und wenn ihr jetzt überhaupt nicht wisst, was soll ich eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach Entscheidungslähmung. Dann macht ihr nochmal klar, das Schlimmste ist nicht, eine vermeintlich falsche Entscheidung zu treffen. Soll ich gehen? Soll ich bleiben? Soll ich eine Pause machen? Sondern das Schlimmste ist, gar keine Entscheidung zu treffen. Passivität und Untätigkeit sind Gift für unsere Psyche und das macht uns einfach mordsunglücklich. Wir brauchen Selbstwirksamkeit, wir brauchen das Gefühl, dass wir ins Tun kommen. Ich habe das ja eben gerade schon am Beispiel meines Bewerbungsgesprächs genannt. Ich glaube, das war einfach auch so ein Ruck von meiner Psyche. Ach komm, probierst das irgendwie doch mal. Aber eigentlich habe ich dadurch halt gemerkt, nee, es bringt mich nur noch näher dahin, dass ich sage, ich möchte eigentlich was anderes machen. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall klar machen. Versucht ins Tun zu kommen, auch wenn das so ein bisschen Trial and Error ist. Aber dadurch findet ihr einfach besser heraus, wo zieht es mich am Ende eigentlich wirklich hin und was erfüllt mich? Und nun zum Ende der Folge würde ich euch auch nochmal auffordern, etwas rauszuzoomen. Wenn gerade extrem viel in deinem Leben los ist, viel Tohuwabohu, dann guck, dass du dich nicht damit überforderst, denn jetzt auch noch irgendwie auf irgendwie total Druck einen Jobwechsel herbeizuführen. Manche Menschen sind ja auch so Radikalmenschen, die machen dann einmal alles platt und kompletten Neustart. Da hilft auch mal ein Blick in die eigene Biografie, um zu verstehen, was bin ich da eigentlich für ein Typ, was gibt mir auch ein gutes Gefühl. Aber wenn gerade extrem viel los ist, rate ich dir eher davon ab, da jetzt auch noch so eine größere Jobentscheidung drauf zu packen. Es sei denn, das macht dich so mordsunglücklich, dass du wirklich weißt, es kann keinen einzigen Tag so weitergehen. Und gerade wenn du vielleicht auch zwischen der Entscheidung stehst, zwischen zwei verschiedenen neuen Jobs, kann ja auch sein, kannst du dich immer fragen, bewegst du dich mit der Entscheidung für einen bestimmten Job einen Schritt näher an dein Ziel oder an deine Werte oder eher einen Schritt davon weg? Ich finde, das hilft nochmal, um so ein bisschen weiter rauszublicken und nicht nur im jetzigen Moment zu bleiben, sondern das große Ganze zu sehen. Und wenn du vielleicht auch so einen 5 bis 10 Jahres Zeitraum hast, kannst du dadurch relativ gut verorten, komme ich eigentlich näher an diese wirklich Idealversion ran und das, was ich mir wirklich wünsche, oder mache ich eigentlich eher einen Schritt davon weg? Wieder ein kurzes Beispiel von mir. Ich hatte mal eine Chance auf eine Professur. Ich war im Verfahren, aber ich habe mich am Ende dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, es bringt mich eher einen Schritt weiter weg von meinen Werten, Freiheit und Unabhängigkeit. Ich sage wieder, die Folge zu Work-Life-Balance, wo ich das erzählt habe, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Da hätte ich was total Tolles machen können, nämlich Nachwuchsförderung und als Dozentin unterrichten. Ich liebe das. Das ist auch im Einklang mit meinen Werten. Aber ich wäre einen Schritt weggegangen von einem meiner wichtigsten Werte, nämlich wirklich frei zu sein, sondern ich hätte innerhalb eines gewissen Systems, in diesem Fall der Hochschule, mit gewissen Regeln agieren müssen. Und das wollte ich einfach nicht. Und am Ende, um euch alle auch nochmal etwas zu beruhigen, gerade wenn man den Job wechselt, hat man ja manchmal diese Angst vor einer Reue, die eintreten könnte. Und da habe ich auch nochmal ein bisschen in die Zahlen geguckt. Es gab mal eine Umfrage von Monster, der Jobplattform. Und da sagen ungefähr ein Fünftel der Menschen, dass sie einen Monat nach ihrem Jobwechsel diesen Wechsel bereuen. Aber nur noch 8% sagen, sie bereuen es nach einem Jahr. Das heißt, die Dinge werden dann auch besser. Und das ist einfach, gehört manchmal dazu, dass man sich neu einfinden muss, dass man das ganze System, die Regeln neu kennenlernt. Das ist total normal und genau dafür ist ja eine Probezeit auch da. Und da hat mir eine Freundin mal einen ganz tollen Ratschlag gegeben, der mich bis heute in allen möglichen Entscheidungen begleitet und den möchte ich euch gerne jetzt zum Abschluss mitgeben. Und zwar kann man Dinge immer noch ändern. Und auch wenn sich Entscheidungen manchmal total final anfühlen und so, als wäre das jetzt für immer so geritzt und muss so bleiben, auch wenn es vielleicht ungemütlich ist und mit gewissen Kosten verbunden ist, man kann Dinge eigentlich immer ändern. Und egal in welchem Job ihr seid, das meistens ist dieser Job oder diese Umstände sind irgendwie wieder veränderbar und ihr könnt immer wieder auch eine andere Entscheidung treffen. Also, probiert wirklich Sachen aus, lasst euch nicht passiv einfach gehen, guckt immer noch mal reflektiert, wo stehe ich gerade, vielleicht auch mit der Drei-Säulen-Analyse und schaut dann, wie ihr von da aus vielleicht eure Karriere, euren beruflichen Weg so plant, dass der sich für euch gut anfühlt. Das ist am Ende das Allerwichtigste, weil in jedem Job, wo wir uns am Ende nicht gut fühlen, geht es uns perspektivisch immer schlechter mit. Und das möchte ich nicht. Schließlich geht es hier um mentale Gesundheit im Job. Also wirklich bleibt dran und ich hoffe, dass dir diese Folge geholfen hat, ein bisschen zu reflektieren. Wo stehst du gerade? Wo möchtest du eigentlich hin? Schreib mir auch wirklich gerne hier über Insta oder über LinkedIn, wie dir diese Folge gefallen hat und lass unbedingt eine positive Bewertung da. Ich würde jetzt gerne ein Herz-Emoji hier dranhängen, aber ich mache das einfach über die Tonspur, weil ich das natürlich nur sagen kann, aber nicht schreiben kann. Also gerne kurz 2 Sekunden nehmen und diesen einen kleinen Klick dalassen. Wie immer findet ihr alle weiteren Infos über mich und meine Arbeit auf meiner Website evaelisaschneider.com oder auf meinen Social Media Kanälen, Instagram oder LinkedIn, wo ich auch regelmäßig über meine Arbeit schreibe, berichte oder euch mitnehme. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und danke, dass du Zeit heute in deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung investiert hast und in deine mentale Gesundheit. Ich bin Eva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.